Wir hörten Cornelia Giese mit dem Stück Lambrasa, Erinnerung, auf der gleichnamigen CD, die etwa in ein paar Wochen in Wien erscheinen wird. Und ich möchte gleichzeitig hinweisen auf ein Konzert am 25. Mai im Porgy & Bess, was als Memorial für Cornelia Giese, die vor einem Jahr in Wien verstorben ist, stattfinden wird. Wir machen jetzt weiter auch mit der Erinnerung, beziehungsweise mit der Einbildungskraft, nämlich mit Hannah Arendts Rekurs auf Kant, der ein sehr emphatischer ist, jedenfalls in meinen Augen. Hannah Arendt hat sich ausgehend von ihrer Beteiligung am Eichmann-Prozess, und das war vielleicht auch der biografische oder ihr existenzieller Hintergrund, der später zu dieser theoretischen Konzeption geführt hat, in späteren Jahren sehr eindringlich mit Kants Begriff der Einbildungskraft auseinandergesetzt und sagt emphatisch, dass das vielleicht die größte Konzeption ist, die er in der Kritik der reinen Vernunft aufgestellt hat. Sie fasst dann emphatisch zusammen die Konzeption der Kritik der die Konzeption der Kritik der reinen Vernunft und der Kritik der Urteilskraft, indem sie sagt, dass die Einbildungskraft, auch wenn Kant sie einerseits als produktive und andererseits als reproduktive versteht, eigentlich eine gleiche Ursache hat, nämlich ein zugrunde liegendes Konzept einer inneren Anschauung, die uns vielleicht selber unbewusst bleibt. In meinem Verständnis ist diese Emphase von Hannah Arendt ein symptomatisches Vorgehen, etwas sehr Typisches im Diskurs des Gedenkens des Gegenwärtigen, nämlich eines Versuches, in einer Zeit, wenn nichts mehr gilt, in einer Zeit, wenn eigentlich kein theoretischer Boden, kein systemischer Boden mehr da ist und schon gar kein historischer, in irgendeiner Form wieder Ankerpunkte, Anknüpfungspunkte, positiv besetzte Produktivitätspunkte zu finden. Und für Arendt ist die Einbildungskraft ein solcher. Und das Besondere ihres Konzepts ist dabei, wobei ich das kritisch sehe und denke, sie amalgamiert dabei auch Positionen, die in dem historischen Konzept nicht aufzufinden sind. Das Besondere dabei ist, dass sie die Konzeption der Einbildungskraft, wie Kant sie in der Kritik der Urteilskraft formuliert, die bei ihm formuliert es als ein ästhetisches Konzept, erweitert und eigentlich in den Horizont des politischen Handlungsbegriffes bringt. Und damit jetzt, wenn man die historische Genese sieht, letzten Endes in den Bereich der praktischen Vernunft überführt. Und das ist das Originäre, was sie macht, das Neue auch.
Ja, das, was mir aber dabei dann sehr problematisch erschienen ist, ist, dass sie damit eigentlich dieses schöpferische Potenzial der radikalen oder der produktiven Einbildungskraft wieder irgendwie aus dem Gesichtsfeld verliert. Also sie greift das zwar kurz auf, aber eigentlich entwickelt sie das nicht heraus, was auch bekannt wieder verschüttet wird. Ich finde aber, dass ihre, ja, wie du es nennst, ein Herüberholen in den Bereich der praktischen Vernunft oder des Handelns, auch des politischen, vor allem des politischen Handelns, genau für ihre Auseinandersetzung und für unsere Auseinandersetzung ungemein wichtig war. Also man kann nicht alles haben oder verlangen, zumal sie das ja eigentlich erst ganz am Ende ihres Lebens begonnen hat, diese Auseinandersetzung mit der Einbildungskraft. Also das ist ja auch so eindrücklich beschrieben in dieser Biografie, die ich erwähnt habe von Jung Brühl, dass Hannah Arendt gestorben ist und in dieser Zeit steckte noch ein Blatt zu diesem Buch in der Schreibmaschine. Also sie war also mittendrin. Wir wissen einfach nicht, was noch daraus geworden wäre in beide Richtungen. Die Einbildungskraft und ihre Relevanz für unsere Urteilsfähigkeit, für unseren Einfallsreichtum, für unsere schöpferische Kraft weiter auszuarbeiten. Ich denke, dass bei ihr einfach wirklich im Vordergrund stand, was wir auch schon ganz am Anfang gesagt haben, dieses Engagement. Und mir fällt jetzt sehr, sehr spontan auch dazu ein, ihre Auseinandersetzung mit der Affektivität, die damit in Beziehung steht. Und sie hat einmal so ein Plädoyer für die Empörung gehalten. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil das ist zum einen auch die Möglichkeit, hier weiter Stellung zu beziehen, aber es ist nicht dieses Verdammen oder es ist sozusagen nicht dieses Unmittelbare zum Schreckgespenst machen müssen, das für die Empörung nötig ist. Wir können uns auch über die Banalität des Bösen empören oder vielleicht gerade darüber. Es ist fraglich.
Ja, also für mich ist es schon so, aufgrund meines Lesehorizonts ist es schon so ein zentraler Diskursknotenpunkt, möchte ich es nennen, die Einbildungskraft bei Hannah Arendt, weil ich einerseits ihre theoretische Verflochtenheit in den historischen Diskurs sehe. Ich sehe die Emphase, ich sehe die Amalgamierungen und sehe, wenn ich auf Kant zurückgehe, dass das so nicht stimmt. Also da baut sie ein System zusammen, was in der Form historisch nicht bestanden hat. Und gerade die Heterogenität der kantischen Kritiken macht sie für mich wiederum interessant. Und von daher könnte man sagen, das ist kurzschlüssig. So, einerseits ist es das, weil sie da bewusst nicht differenziert, sondern emphatisch zusammenzieht. Und andererseits ist es so, dass wenn man jetzt die Genese des Vernunftdiskurses anguckt, aus der Aufklärung kommt, dann ist das Besondere und das Neue eben das, dass in der ganzen Tradition, die dann bei Adorno gelandet ist, letztendlich ein Grundverständnis des Selbstbewusstseins dahinter stand, dass es ganz schwer ist, zu einer Wahrnehmung des Anderen zu kommen. Also bei Adorno endet das dann ja in der Wahrnehmung des Kunstwerkes als Subjekt und damit der Auslöschung des Ich. Aber bei Arendt ist diese Konzeption, als Mitmensch auf die Welt zu kommen. Und von daher immer schon sozusagen im Dialog, in der Interaktion ist ein banaler Begriff, der passt nicht, der ist falsch, der ist reduzierend, mit dem anderen zu sein und daraus eben resultierend der politische Handlungsbegriff, ist immer schon als existenzielles ihres Diskurses, als zugrunde liegendes Mitgedachts. Und in dem Kontext steht halt diese Einbildungskraft, die Vorstellungskraft, rekurrierend auf Eichmann und damit nimmt sie die eigentlich aus der kantischen Reduktion des damaligen Autonomiekonzeptes, dieser Modus des als ob. Wir tun so, als ob etwas Handlung wäre und dann sind wir im freien Spiel und das erlaubt uns eine neue Freiheit. Baut sie das eigentlich, dreht sie das um und ich sage jetzt mal und stellt das auf die Füße und sagt nein, indem wir uns wirklich in die Position hineinversetzen können, ist erst die Möglichkeit gegeben, beim anderen zu sein. Und gleichzeitig ist das eben gleichzeitig auch der kreative Knotenpunkt. Und das ist ein Politikbegriff, den ich bin nicht sehr kundig verschiedener Politikbegriffe, aber das ist ein sehr weit gefasster Politikbegriff, auf den ich gerne weiterbauen würde.
Also mir fällt jetzt dazu ein, dass Sie einerseits hier so eine Dialektik der Einbildungskraft immer wieder mitführt oder auch sozusagen dazu verwendet, solche Bereiche oder Heterogenitäten irgendwie zusammenzubringen, eine Vermittlung, also eine Dialektik, eine dialektische Funktion der Einbildungskraft, würde ich jetzt mal sagen. Also einerseits das Distanzierende, wir können uns sozusagen aufgrund unserer Vorstellungskraft so weit distanzieren, dass wir nicht mehr vollkommen in unseren Affekten befangen sind, um sozusagen ein Urteil fällen zu können oder an ein Urteil überhaupt denken zu können oder die Urteilskraft einsetzen. Und andererseits das Herholen, nicht? Also das sich wirklich hineinversetzen, sich die Situation so sehr herholen oder sich selbst so rein zu versetzen, dass man mitlebt in gewisser Weise, aber ohne dabei gewesen zu sein oder ohne dabei zu sein. Also es ist beides eigentlich. Mhm. Und ich denke, das schafft für Sie sozusagen einen ganz eigenen Freiraum, diese Räume, die Sie eigentlich immer wieder so feinsäuberlich trennt und meines Erachtens auch zu Recht trennt. Nicht der politische Raum, die Agora oder die Ekklesia, nicht? Also die Volksversammlung oder eben das Private oder halt dann das Theater. Nicht? Das sind unterschiedliche Räume, die zu Recht unterschieden werden und gleichzeitig können wir nicht völlig getrennt in ihnen leben. Nicht? Wir bleiben wir irgendwie, ob wir jetzt dort oder dort oder dort sind. Es sind verschiedene Modi des Daseins sozusagen und die Einbildungskraft könnte hier auch sozusagen eine Verbindung sein oder darstellen. Und das andere, was mir hier auch sehr, sehr interessant scheint, ist bei ihr dieser Rekurs auf Aristoteles mit dem Geschmack und dem Gemeinsinn. Und da kommen wir ja auch wieder auf die Wichtigkeit der anderen, die ja auch wieder in diesem Urteilen so relevant ist, obwohl es hier nicht um den politischen Bereich geht. Und die anderen, das ist natürlich die Sprache, aber das ist auch die Koine Aesthesis. Also sie bringt die ins Spiel in Bezug auf den Geschmack. Geschmack macht keinen Sinn, wenn wir alleine sind. Es macht auch keinen besonderen Sinn, alleine irgendwie gut zu essen. Wir müssen dann Gesellschaft sein, das Mitsein, das Heidegger ja so verachtet hat. Und gleichzeitig ist es sozusagen die Gemeinschaft der Sinne. Ja. Also die Koine Aesthesis ist jetzt im doppelten Sinn, nicht? Die Gemeinschaft der Sinne, des Tastsinns, des Sehsinns, aller Sinne eben und der Gemeinsinn, der Common Sense, die da irgendwie auch so eine dialektische Daseinsweise führen, mit der wir miteinander urteilen, handeln, also in allen Bereichen kommunizieren und
Ich bin mir nicht sicher, ob die Figur, die dem zugrunde liegt, jetzt in Bezug auf die Einbildungskraft, ob ich sie dialektisch nennen würde. Also ich sehe auf der einen Seite ein durchaus aporetisches Verflochtensein und auf der anderen Seite eine neue Erweiterung. Es sind zwei Punkte und auf der Seite der Erweiterung würde ich dem gerne auch weiter nachgehen und sehe da auch für zukünftige Politikbegriffsentwicklungen durchaus ein produktives Potenzial. Und mit dem, was du jetzt zuletzt sagtest, dem Common Sense, da kommt noch ein anderer Kontext hinzu, einfach Hannah Arendt in Amerika und ihren sehr wiederum emphatisch-pragmatischen Bezug auf den amerikanischen Freiheitsbegriff, der einfach ihr Lebenskontext war und der sicher, sie hat Aristoteles geliebt, mit der antiken Konzeption von ihr zusammengedacht worden ist. Aber darüber habe ich nicht gearbeitet, das kann ich nicht sagen. Aber denke auf jeden Fall, dass das den politischen Kontext ihrer Konzeption dann bestimmt hat. Wir hörten das Stück Libra von Johannes Strasser auf der CD Moods from Wonderland mit dem Fritz Power Trio.
Ja, wir sprachen von Revolution und Hannah Arendt, zuschauen oder tätig sein während der Umwälzung. Hannah Arendt hat ja ein Buch geschrieben über die Revolution. Und was hier auch sehr interessant ist, ist, dass sie der amerikanischen Revolution eigentlich den Vorzug gibt gegenüber der französischen Revolution. Und ihr Hauptargument oder ihr Hauptkriterium ist meines Erachtens eine Einschätzung der sozialen Bestrebungen, die in der französischen Revolution ihrer Ansicht nach zu stark im Vordergrund gestanden hätten. Das hat zum einen zu tun mit ihrer Einschätzung von Ökonomischem, von Ökonomie, dass das nicht Gegenstand der Politik zu sein habe. Es hat auch zu tun mit ihrer meiner Ansicht nach Fehleinschätzung der politischen Gegenstände oder dessen, was Gegenstand politischer Entscheidung, Beratung sein kann. Nicht? Also, sie hat das immer wieder begründet mit der Polis, der griechischen, und damit, dass dort die Politik, das Entscheiden und Beraten eben nicht ökonomische Dinge betroffen hätte. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt historisch nicht. Das kann auch gar nicht stimmen. Nicht? Also worüber soll eine Polis auch oder entscheiden, wenn nicht auch über ökonomische Belange, die alle betreffen. Nicht? Sobald etwas alle betrifft, muss es Gegenstand der Politik sein. Ich denke, dass das zum anderen auch oder im Weiteren auch damit zu tun hat, dass Hannah Arendt einen sehr aristokratischen Politikbegriff hatte, den sie sicher auch aus ihrer Aristoteles-Aufnahmerezeption bezogen hat, aber wahrscheinlich nicht nur. Nicht? Sie hat sich sozusagen auch sehr stark gegen den Mob abgegrenzt und hat hier sehr oft auch so eine Art Zusammenziehung vollzogen oder gemacht zwischen Mob, sozialer Bewegung und dem, was dann sozusagen in die Nazi-Bewegung, und daran hat sie, also sie hat ja nicht so sehr die Partei, sondern diesen Bewegungscharakter so stark kritisiert, obwohl sie natürlich sehr wohl den Apparat, das totalitäre System relativ gut und genau analysiert hat, nicht? Aber ich denke, dass das ja wichtige Aspekte sind, die es vielleicht erhellen oder erklären, warum sie die Französische Revolution nicht der amerikanischen vorgezogen hat oder warum sie eher die amerikanische bevorzugt hat.
Ich mache jetzt aus deinem Rekurs auch das Politische und das Revolutionäre, noch setze ich den kontrapunktischen Schlusspunkt und komme zurück auf das Private als Politisches. Nochmal kurz sagen, dass anders als du es darstellst mit dem aristokratischen Denken, also war für sie ja wirklich die erschütterndste Erfahrung in Deutschland der Opportunismus der Intellektuellen. Dem wollte sie nie wieder anheimfallen und hat sich von daher auch dem tätigen Leben, und das war ja auch ihre Tätigkeit in den nächsten 10 Jahren, zugewandt und hat eben mit ganz vielen ganz einfachen Leuten in diesen Organisationen auf der Flucht auch zusammengearbeitet. Das waren arbeitende Leute, so. Hat sich selber dann begriffen in dieser Eigendefinition als politische Theoretikerin, schon als außerhalb von politischer Handlung stehend in dem theoretischen Denken und Schreiben als Prozess, wohl aber als politisch handelnde Person, in dem die politische Person eben immer auch eine öffentlich auftretende ist, und hat sozusagen damit früh einen Diskursbegriff eingebaut, also diese Mischung, beziehungsweise die Differenzierung von Diskurs und politischem Handeln, und hat sich so gesehen. Und hat darin einschließend aber auch das private Sein, nämlich den lebendigen Umgang mit Freunden und letztendlich auch in dieser lebensbegründenden Liebe, die sie mit Heinrich Blücher geführt hat und die auch eine existenziell politische war, gesehen, dass der Impuls des Handelns ja im tätigen Leben selbst zu führen ist. Und daran ist sie für mich sehr vorbildlich. Ich finde, das ist eine sehr schöne Konzeption und finde aus dem Briefwechsel der beiden das auch glaubhaft. Denn das ist ja kein fingierter, auf eine späte Mythenbildung von Subjekten hingezogen. Und da vielleicht noch ganz am Anfang dieser Liebe, den möchte ich jetzt nicht rekurrieren, sagt Blücher über sie, da ist noch gar nicht klar, wird diese Liebe überhaupt bestehen können. Es kann keinen dauernden Widerspruch zwischen Tat und Wort bei dir geben. Du bist aus einem Guss, doch da es ein lebendiger Guss ist, so konnte das Leben deine Teile in eine äußerste Spannung zerren. Schön. Danke für das Gespräch, Alice.
Danke auch. Wir hören jetzt noch ein letztes Lied. Kurt Weil aus Happy End, Surabaya, Johnny.
Stunden. Ich hasse dich so, Johnny. Bin doch das ist doch Prinz, Johnny. In einem Sixpence-Bett werd ich donnern, hören die See. Und du gehst ohne etwas zu sagen, und ein Schiff liegt unten am Quai. Du bist ein Schuf, Johnny, du bist ein Schwein, Johnny. Du gehst jetzt fort, Johnny, sag mir den Grund. Ich hatte dich so, Johnny, wie du da sitzt und grinst, Johnny. Und ich liebe dich so. Surabaya, Johnny, warum bin ich nicht froh? Du hast kein Herz, Johnny.